Da kommen wir direkt zu den Liebesgedichten. Also aus dem, was wir schon über seine Gefühle und so gesagt haben, ist ja konsequent eigentlich, dass dieser Mann irgendwann auch Liebesgedichte schreibt. Und es gibt ja eins, das ist mit Fragezeichen in der Überschrift, ein linkes Liebesgedicht, ja, wo er dann sagt, wie mache ich das? Ich habe meine Überzeugung, aber kann ich denn dann daraus überhaupt Liebesgedichte schreiben? Und da heißt es, ein linkes Liebesgedicht soll so sein, dass keiner es merkt. Meinst du, Genosse, ein Außenstehender soll überhaupt nicht merken, dass es ein Liebesgedicht ist? Nein, ich meine, man soll nicht merken müssen, dass es ein linkes ist, sonst ist es wahrscheinlich nur ein verkrampftes linkes Liebesgedicht. Also es ist klar, auch bei den Liebesgedichten, wo es ja zum Teil auch ganz einfache Formen sind und wo ich den Eindruck habe, die sind ja zum Teil auch sehr viel kürzer als die politischen, geht es trotzdem, es wird immer gerungen, um sich selbst treu zu bleiben. Und damit sind auch eigentlich alle Liebesgedichte politische, so ein bisschen.
Ja, das war ja damals die große Parole. Wir haben natürlich gesagt, ja, das Private ist politisch, ja, alles ist politisch, auch die Liebe ist politisch. Und haben uns natürlich und andere auch mit der exzessiven Auslegung dieses Spruchs selbst gequält und andere auch gepiesackt. Ja, auch das muss man zugeben, überfordert einfach, ja klar.
Dieser Spruch, das Private ist politisch, war natürlich auch im Grunde gegen zwei Gegner gerichtet, nämlich A, gegen die dogmatische Linke, gegen die wir natürlich auch gekämpft haben, und gegen das Bürgertum, was das gerne zu Hause gelassen hätte, also wo die wird dann ins Schlafzimmer gehört vielleicht und so. Ja. Dagegen haben wir uns gewehrt.
Bevor wir vielleicht mehr von den Liebesgedichten reden und lesen, hätte ich ganz gerne noch was eingeschoben, nämlich Erich Frieds Rolle als Übersetzer. Er war ein guter, ein großer Übersetzer. Er hat viele Gedichte übersetzt, vor allen Dingen und am liebsten von Dylan Thomas. Und den Milchwald hat er übersetzt. Milchwald ist ja eigentlich ein Hörspiel. Und er hat 27 Shakespeare-Stücke übersetzt. Er wurde viel gespielt, seine Übersetzungen wurden viel nachgespielt. Ich weiß nicht, wie viel.
Wurden eine Weile durchaus häufig gespielt, aber mit Shakespeare ist es natürlich immer so ein Problem. Also es gibt immer den Streit, ob man zum Teil Prosa halt zulassen soll, weil man es nicht richtig übertragen kann und so. Und muss man an der Stelle vielleicht mal ganz deutlich sagen, Fried hat immer gesagt, so schlecht ist Schlegeltyk nicht.
Ja.
Und Fried ist da ganz nah bei Schlegeltyk. Also er wird zum Beispiel sowas wie sein oder nicht sein, hat er nicht geändert. Ne? Das steht bei ihm noch. In vielen modernen Übersetzungen steht es ja nicht mehr. Ne?
Ja.
Da hat Fried, glaube ich, so eine ganz gute Gratwanderung hingekriegt zwischen so einem relativ traditionellen und zu zeigen, manches müssen wir vielleicht heute auch ein bisschen neuer sehen. Ne?
Das ist, und ich glaube, da ging es ihm auch nicht unbedingt jetzt um das reine Übersetzen. Die literarische und lyrische Übersetzung ist ja nochmal wirklich eine eigene Wissenschaft für sich, sondern du hast ja auch schon gesagt, er hat als Kind Theater gespielt. Und ich glaube, da kommt total der Schauspieler in ihm raus, der halt sagt, ich will, dass der Text spielbar ist. Ja. Ich will da was zeigen können, ich will da reingehen können in die Rolle. Und es gibt auch heute noch durchaus Truppen, die, und das tun sie ja auch gar nicht schlecht, die sagen, ich spiele lieber die Schlegeltyk-Übersetzung. Und denn die ist doch romantischer oder sowas. Oder aus welchem Grund? Das ist halt ein Inszenierungsansatz, den man dann da hat. Und Fried, ihm wird ja vorgeworfen, die Tragödien gehen noch, die Komödien seien zu trocken. Ich habe ein Beispiel, wo man vielleicht sieht, was er leistet in der Verständlichkeit. Und das ist aus dem Sturm. Es ist im vierten Akt die erste Szene. Da fällt der berühmte gottlose Satz, "We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded by a sleep." Gilt als schwer zu übersetzen. Der letzte Teil, unser kleines Leben ist ein Schlaf. Was soll das bedeuten? Wieland hat es auch übersetzt. Der sagt, wir sind solcher Zeug, woraus Träume gemacht werden und unser kleines Leben endet sich in einen Schlaf. Schlegel hat übersetzt, wir sind solcher Zeug, wie der zu träumen und dies kleine Leben umfasst ein Schlaf. Es wird nicht wirklich verständlicher dadurch. Und Fried hat das aber, finde ich, sehr vorsichtig gemacht und sagt, wir sind solcher Stoff, aus dem Träume gemacht sind und unser kleines Leben rundet Schlaf ab. Also das klingt jetzt nicht lyrisch, finde ich, es ist nicht besonders poetisch, aber er versucht, den realistischen Gehalt dieser schwierigen Zeile doch möglichst nah an meiner Alltagssprache zu formulieren, finde ich. Das finde ich bei den Shakespeare-Übersetzungen bei ihm ganz spannend, dass er das versucht, in das wirklich ganz nah ans Leben ranzubringen und an die Sprache.
Die Shakespeare-Übersetzungen von Erich Fried waren wichtig, denn damit hat die Familie überlebt. Der hat 1968 aufgehört, als Sprecher und Kommentator für die BBC zu arbeiten. Aber da konnte er wie kein Mensch von seinen Gedichten leben. Das war unmöglich, erst recht nicht mit den politischen Gedichten. Das haben vielleicht so Leute wie die Ingeborg Bachmann oder wie der Paul Celan, aber natürlich nur mit Lesungen und vor allen Dingen durch den Rundfunk damals, Günter Eich noch fertiggebracht. Die war natürlich so, dass man das im Rundfunk senden konnte, aber Fried konnte man in den 60er Jahren nicht im Rundfunk senden. Da wäre ein Redakteur, wenn er das gemacht hätte, entlassen oder nach Sibirien abgeschoben worden. Von daher waren diese Shakespeare-Übersetzungen der 60er und 70er Jahre das Mittel, mit dem er und seine Familie, hatte immerhin 6 Kinder, überleben konnte. Erich Fried hat auch Gedichte übersetzt, Dylan Thomas am meisten, aber auch T.S. Eliot. Man muss wissen, dass er ein Riesenfan von Dylan Thomas war. Er hätte sich, wenn er so gut Gedichte hätte schreiben können, wie Dylan Thomas, einen Arm amputieren lassen dafür. Denn der konnte auch eines, was Erich Fried konnte, nämlich Gedichte aus ziemlich einfachen, gar nicht ungewöhnlichen, ausgesuchten Vokabular fabrizieren, machen, bauen. Aber die waren sowas von bildmächtig und sprachmächtig und metaphernmächtig, wie Erich Fried, wir tun ihm da keinen Tort an, er hat es ja selbst gesagt, es halt nicht konnte, aber sich gewünscht hätte, dass er das kann. Er hat viel Dylan übersetzt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, Kerstin liest es vielleicht zunächst in Englisch und ich dann in Deutsch, wo ich finde, dass es schon kongenial übersetzt ist und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Wir beschränken uns mal auf die erste Strophe.
And death shall have no dominion. Dead men naked, they shall be one with the man in the wind and the west moon. When their bones are picked clean and the clean bones gone, they shall have stars at elbow and foot. Though they go mad, they shall be sane. Though they sink through the sea, they shall rise again. Though lovers be lost, love shall not, and death shall have no dominion.
Und im Tod soll kein Reich mehr bleiben. Die nackten Toten, die sollen eins mit dem Mann im Wind und im Westmond sein. Blankbeinig und bar des blanken Gebeins ruht ihr Arm und ihr Fuß auf Sternenlicht. Wenn sie ihr werden, sollen sie die Wahrheit sehen. Wenn sie sinken ins Meer, sollen sie auferstehen. Wenn die Liebenden fallen, die Liebe fällt nicht. Und im Tod soll kein Reich mehr bleiben. Das kann man schlecht besser übersetzen. Man muss natürlich auch einfach sehen oder sich erinnern, dass Fried eigentlich ein ganzes Leben, abgesehen von den ersten 17 Jahren, in England gelebt hat und Englisch gesprochen hat und englische Literatur gelesen hat. Er konnte also in einem Ausmaß diese Sprache, wie sie ganz wenige Übersetzer kennen.
Aber in dem Fall kommt es natürlich ihm entgegen, dass Dylan Thomas genau stilistisch ähnlich arbeitet wie er. Wie Morphy vorhin gesagt hat, diese Wiederholungen zum Beispiel oder dieses wenige Variieren mit Worten, die dann doch in der kleinen Variation auf einmal ein ganz anderes Bild aufmachen. Das haben wir ja hier. The bones are picked clean and the clean bones gone und so weiter. Er ist ihm da auch stilistisch ganz nah. Ich glaube, da passen einfach zwei gut zusammen.
1979 sind die Liebesgedichte herausgekommen. Dann hat die Bundesrepublik, nicht nur die Bundesrepublik, auch die Schweiz und auch Österreich, gemeint, einen ganz neuen Fried zu entdecken. Wenn man ihn gekannt hat, war man gar nicht so sehr überrascht. Aber er war natürlich für viele neu und sozusagen sein Publikum hat sich auch verzehn oder verhundertacht, ich weiß es gar nicht. Dieser Band bei Wagenbach, das Quartett, das sich verbreitet hat wie Corona. Es war eine der ganz wenigen Gedichtbände, die rasch, Murphy, du weißt es.
Wenn man vom Gedichtband 10.000 Stück drucken kann, das ist unglaublich.
Ja.
Das ist unglaublich. Also Gedichtbände haben im Normalfall so eine Auflage von 500. Und wenn du 1.500 machen kannst, dann bist du also bei Hansa der Starautor oder bei Suhrkamp oder bei Fischer oder wo auch immer. Es gibt im Augenblick bei uns keinen Dichter, der, also außer Jan Wagner, zumindest mit einem Band, der das überhaupt erreicht hat. Also das ist ein Phänomen, was halt damals natürlich, sagen wir mal, das war vielleicht das richtige Buch im richtigen Jahr, zur richtigen Zeit. Und gleichzeitig war es natürlich aber auch eine Sorte Liebesgedichte, die halt nicht schmalzig waren und die durchaus die Tragik, die in einer Liebesgeschichte steckt, immer gleich mitgedacht haben.
Ne? Warum haben die so eingeschlagen? Murphy, du bist doch Buchhändler. Du hast diesen Band vermutlich hunderte Mal in dem kleinen Kaiserslautern verkauft. Mit einigen von diesen Leuten, die ihn gekauft haben, hast du ja wohl auch gesprochen. Und die haben ja irgendwas auch dann vielleicht gegackst, warum sie das wollen.
Ich glaube schon, zum einen, was wir vorhin schon mal gesagt haben, diese vordergründige Verständlichkeit. Zweitens, es fehlt das richtige Schmalz. Also ganz deutlich, das kommt nirgends. Und es ist aber natürlich sprachlich auch wieder so, dass es an vielen Stellen auch ungewöhnlich ist. Dieses Wiederholen, was er in anderen Sachen auch gemacht hat. Und nicht zu vergessen, er hat schon auch in den Liebesgedichten Witz.
Das finde ich das Besondere daran. Es ist kein Schmalz, aber es ist trotzdem alles andere als nüchtern. Es ist ganz viel Herz dabei, aber auf eine ganz ehrliche Art und Weise. Und er sagt es ja in diesem einen Gedicht, da sagt er selber, es ist ein bisschen lächerlich. So fängt es ja auch an. Manches kann lächerlich sein. Zum Beispiel mein Telefon zu küssen, wenn ich deine Stimme in ihm gehört habe. Noch lächerlicher und trauriger wäre es, mein Telefon nicht zu küssen, wenn ich nicht dich küssen kann. Also eigentlich völlig simples Bild und wirklich fast ein bisschen peinlich, süß und trotzdem groß, dass er sich traut, das so einfach zu sagen. Ja. Und ich glaube, das ist mit ein Punkt, was die Leute so furchtbar berührt.
Aber auch an dem Gedicht siehst du am Ende, wo man denkt, oh, jetzt wird's aber ganz schwierig, ne? Und dann schwenkt er um auf dich nicht zu küssen, ne? Theo, es ist irgendwann, glaube ich, so, wenn du einen gewissen Erfolg hast, dann läuft's, dann musst du nichts mehr tun, ne?
Also, ja, aber dieser Erfolg hat ja erst mit den Liebesgedichten eingesetzt. Vorher war der Erich Fried natürlich schon verbreitet, Diskutant und Dichter, der zu politischen Veranstaltungen eingeladen ist. Ich denke, oft hat er selbst nicht gewusst, bin ich jetzt als Dichter oder als Diskutant oder als bekanntes Murmeltier eingeladen. Was wollen die jetzt von mir? Da war er natürlich schon ziemlich bekannt in Deutschland. Aber dass ihn dann die zehnfache Menge an Leuten gekannt und als Dichter geschätzt und gemocht und geliebt hat, das ist sicher erst mit den Liebesgedichten eingetreten. Ich weiß nicht, wie hoch waren die Auflagenhöhen der Gedichtbände vorher.
3.000 Stück, 2.000 Stück.
Und das war schon sehr viel. Ja. Der Stil ist da ähnlich wie in den politischen Gedichten. Mhm. Auch wieder diese dialektischen Wendungen, das Hin und Her, das Spiel der Variationen und das genaue Hingucken und das genaue Hinfühlen auch und keine Angst haben, es auszusprechen.
Und es hat halt eben nicht diese berühmten Höhenflüge, ja, wo man denkt, siebter Himmel und irgendwie der Romantiker schlechthin ist gar nicht mehr von dieser Welt, sondern entrückt, weil er seine Liebste, weil er ihr in die blauen Augen guckt oder so. Das ist ja bei Erich Fried nicht so, obwohl er durchaus Gedichte hat, wo er sagt, ich gucke in deine Augen und das ist alles in mir nur Glanz. Aber er sagt es normaler. Er sagt es so, dass, finde ich, jeder sich damit identifizieren kann und nicht Angst haben muss, oh Gott, nee, dieser Höhenflug, dieser siebte Himmel, das werde ich nie erreichen. Ich glaube, es ist dieses Angebot, das kann euch alles auch passieren. Das könnt ihr in den Höhen und Tiefen genau so erleben. Und ich glaube, dass das die Leute anspricht. In dem Gedicht Ohne dich, ich finde, da ist es alles drin, wo er mit wenigen Worten, also wieder damit spielt. Und es ist also jetzt rein semantisch betrachtet ganz wenig Aussage. Aber wenn man es eben dann mit Herz liest, dann ist es ganz viel. Nicht nichts ohne dich, aber nicht dasselbe. Nicht nichts ohne dich, aber vielleicht weniger. Nicht nichts, aber weniger und weniger Vielleicht nicht nichts ohne dich, aber nicht mehr viel.
Ja, und du siehst aber bei dem Gedicht, glaube ich, auch noch einen Punkt, den ich für den Erfolg mitverantwortlich mache, nämlich die schiere Schlichtheit.
Ja.
Das ist dann auch was, was besticht. Jeder hat das Gefühl, naja, klar, das bin ich, ne, sozusagen. Das ist halt dann wieder die Kunst des Dichters, Erich Fried, dass er das in einer Art und Weise ausdrückt, die auch einer poetologischen Diskussion standhält.
Aber ebenso gut am Kühlschrank der Wohngemeinschaft landen kann.
Ja, wobei ich aber glaube, dass dieses andere Argument, dass es der poetologischen Diskussion standhält, nicht unwichtig ist. Weil in dem Moment, wo es dem nicht mehr standhält, dann hängt es eine Weile am Kühlschrank und dann hängst du es ab, weil du dich dafür schämst.
Ja, aber das ist ja das Besondere, dass sich ganz viele Leute, auch schamhafte und schambereite Leute, offenbar nicht scheuen, den Erich Fried an die Schlafzimmertür oder an die Kühlschranktür zu heften, und sie schämen sich nicht dafür. Ich würde gern was lesen aus den Liebesgedichten, und zwar das allererste, das jetzt ganz anders funktioniert als die Texte, die wir da jetzt gehört haben und die, über die wir geredet haben. Und das mir deshalb schon immer gefallen hat, schon nach dem ersten Lesen. Worte. Wenn meinen Worten die Silben ausfallen vor Müdigkeit und auf der Schreibmaschine die dummen Fehler beginnen, wenn ich einschlafen will und nicht mehr wachen zur täglichen Trauer, um das, was geschieht in der Welt und was ich nicht verhindern kann, beginnt da und dort ein Wort sich zu putzen und leise zu summen, und ein halber Gedanke kennt sich und sucht einen anderen, der vielleicht eben noch an etwas gewürgt hat, was er nicht schlucken konnte, doch jetzt sich umsieht und den halben Gedanken an der Hand nimmt und sagt zu ihm, komm. Und dann fliegen einige von diesen müden Worten und einige Tippfehler, die über sich selber lachen, mit oder ohne die halben und ganzen Gedanken, aus dem Londoner Elend über Meer und Flachland und Berge immer wieder hinüber zu derselben Stelle. Und morgens, wenn du die Stufen hinuntergehst durch den Garten und stehen bleibst und aufmerksam wirst und hinsiehst, kannst du sie sitzen sehen oder auch flattern hören, ein wenig verfroren und vielleicht noch ein wenig verloren und immer ganz dumm vor Glück, dass sie wirklich bei dir sind. Er kann also offenbar auch lange prosanahe Gedichte schreiben, und ich finde es schade, dass er nicht mehr geschrieben oder es versucht hat.
Wobei du die ersten zwei Drittel dieses Gedichtes, glaube ich, auch nehmen kannst als Beschreibung seiner Arbeitsweise. Genauso muss er gearbeitet haben, genauso stelle ich mir manches vor und genauso habe ich ihn erlebt in den Diskussionen. Ich glaube, das erste Drittel würde ich als so stelle ich mir Erich Fried und seine Arbeitsweise vor.
Ich würde gerne noch was nachtragen zu dem Punkt und zu der Frage des Erfolgs. Denn es hat im Grunde genommen vorher eingesetzt und war latent schon da, ist dann mit den Liebesgedichten, aber vor allen Dingen dann in den Gedichtbänden nach den Liebesgedichten immer deutlicher geworden, hat sich verstärkt, dass dann nicht nur Liebesgedichte im Sinne von Gedichten über eine unglückliche Liebe gekommen sind, sondern diese Selbstbefragungen und Selbstreflexionen, die da auch drin sind, haben sich immer mehr erweitert hin zu einer Art, ich sag mal ein bisschen defätistisch, zu einer Art Lebensberatung auch, zu einer Art Lebensphilosophie. Meine Behauptung oder Unterstellung wäre, dass viele Erich Fried auch gemocht haben, sozusagen als Lebensberatungsonkel, als gütigen Opa, der einem die richtigen Tipps gibt.
dazu eine ganz provokante Bemerkung. Du hast 100% recht. Die 80er Jahre, also das Jahrzehnt nach Fritz' Liebesgedichten, war ja eine Inflation von Lyrik bei uns. Es sind Verlage entstanden, die nur Lyrik gemacht haben. Fürchterlich schlechte, das kannst du, das hat man damals schon nicht lesen können, man hat es halt verkauft, auch in hohen Auflagen, weil die Leute das haben wollten. Und viele haben wahrscheinlich zu den Liebesgedichten von Erich Fried keinen Unterschied gesehen. Diese sind immer die, die ich die Lebenshilfe in Gedichten nenne. Und ich glaube, dass es 80 dann endgültig auch nach der hochpolitischen Zeit davor so eine Sehnsucht gab, die politischen Sachen für sich selber zu nutzen. Fried war da natürlich prädestiniert. Das ist halt das, was ich an Erich Fried dann schätze, dass er diese Niederungen nie erreicht hat. Ich glaube aber, dass es diese Sehnsucht gab, sich mit Literatur helfen zu lassen. Ne? Das ist so wie, ich sage immer, kleine Prinz-Literatur dazu. Ne? An wie viel Pinnwänden hingen Sätze aus dem kleinen Prinzen?
Warum hat das geendet? Warum sind wir in den 90er, 2000er, 2010er Jahren so lyriklos geworden? Oder sind wir das nicht?
Zehner nicht mehr, also 90er, es ging dann immer weiter runter und Nuller auch noch und dann ging es wieder aufwärts. Also wir verkaufen wieder Lyrik.
Spannende Frage. Wird Erich Fried denn heute noch gekauft und gelesen? Kommen Leute in den Buchladen jetzt einer mittleren Stadt und sagen, ja, wir wollen?
Ja und nein. Also meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig, vor allem der politische Fried. Aber das hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren auch geändert. Die Liebesgedichte haben wir immer verkauft, also jetzt nicht Massen, aber wir haben sie immer verkauft. Und was ich jetzt ganz erstaunlich fand, zum Geburtstag haben wir tatsächlich Erich Fried verkauft. Und Wagenbach hat einen ganz schönen Band gemacht, wo sie die Gespräche von Erich Fried so ein bisschen aufbereitet. Und was ich ganz schön finde, ungefähr 30 Seiten Anmerkungen gemacht und den Kontext der Gespräche erklärt. Da hatte ich den Eindruck, da wollen Leute auch die Zeit erklärt kriegen. Und er ist aus den bundesrepublikanischen Dichtern einer von den 5, die man auch über die Jahre immer verkauft hat.
Wir haben sogar ein Programm mit erotischen Gedichten, was auch ganz spannend ist, weil die Leute immer ganz aufgeregt kommen und nicht wissen, was sie erwartet und dann immer Angst haben, dass es irgendwie anzüglich wird, was es überhaupt nicht ist, weil wir eben nur die gute Dichtung nehmen. Und da ist natürlich, da kommt man an Erich Fried nicht vorbei, wenn man ein gutes erotisches Gedicht sucht. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber ich merke ja an der Reaktion des Publikums, wie die Leute auf die Texte reagieren. Und bei Fried muss man nicht viel erklären. Da geht immer noch ein Aufatmen durch, wenn die Leute so ein Gedicht hören. Also es funktioniert heute auch noch. Diese Texte erreichen die Leute heute auch noch in ihrem unmittelbaren Gefühl. Sonst würde ich diese Reaktion ja nicht spüren.
Der Verlag Wagenbach ist immer noch der Verlag von Erich Fried.
Und Wagenbach hat halt, wie gesagt, diesen einen Band ganz neu gemacht und die Gesamtausgabe wieder lieferbar gemacht. Die war jetzt 5 Jahre nicht lieferbar. Und die haben was ganz, ganz Nettes, also fand ich ganz nett gemacht. Sie haben so eine Tasche gemacht, weil ich habe Fried nie ohne irgendeinen komischen Beutel. Also entweder war es eine abgefrackte Jutestadt-Plastiktasche oder war es gar eine Plastiktasche? Sowas hat er immer, und da hat er seine wichtigen Unterlagen drin gehabt. Ich habe ihn nie anders erlebt.
Einkaufstaschen von älteren Damen, die in die Mülltonne geschmissen wurden. Die in die Mülltonne geschmissen haben, hat er herausgefischt und gesehen, die ist ja wunderbar, die kann man noch verwenden. Das wusste ich zum Beispiel nicht oder ich habe es wieder vergessen, dass Erich Fried, dass er in London die Mülltonnen beobachtet hat vor seinem Haus, in den Mülltonnen gefischt hat, nicht aus Armut, sondern um Sachen, die einfach noch brauchbar waren, absolut ökomodern, da raus zu fischen und wieder in Gebrauch zu nehmen oder zu reparieren. Und dass er offenbar auch ein handwerklich sehr geschickter Reparateur von halb kaputten gebrauchten Sachen war und auch Elektrosachen reparieren konnte und das also leidenschaftlich gemacht hat. Ich erinnere mich an Handtaschen, die von der Ästhetik der damaligen Bundesrepublik her gesehen so grässlich waren, dass ich selbst meine Mutter, und die hält was aus in dieser Hinsicht, weggeschmissen hätte, in der er dann stolz wie Graf Koks gesagt hat, das ist eine tolle Tasche, die funktioniert wunderbar und da kriege ich alles rein, was ich jetzt, wenn wir zu der Lesung fahren, brauche. Ein Vorbild für alle Ökos im Jahr 2021.
Dieses ganz einfache alte Gedicht, ne? Wer will, dass die Welt bleibt, wie sie ist?
Der will nicht, dass sie bleibt. Auf der Tasche gedruckt.
Das haben sie auf die Tasche gedruckt und wir hatten die im Fenster mit Friedbüchern drin. Und mehrere wollten diese Tasche kaufen. Ne? Und dann siehst du, dass das immer noch funktioniert, ne? Dass seine Methode auch noch funktioniert.
Fällt mir in Deutschland oder bei uns mal Alfred Astel ein, der ein genialer Kurzstreckendichter war, ein genialer Epigrammatiker auch und dessen Epigramme, wie die kurzen Gedichte von Erich Fried eben auch an Hauswänden, auf Transparenten aufgetaucht sind, ohne dass irgendjemand wusste, dass das ein Epigramm von Alfred Astel war. Ja, zwischen den Stühlen sitzt der Liberale auf seinem Sessel oder Ich hatte schlechte Lehrer, das war eine gute Schule. Erich Fried ist am 22. November 1988 in seiner dritten Krebsoperation gestorben. Er ist so gestorben, wie wir es immer prophezeit haben, nämlich on tour, on the road. Er war an dem Tag zuvor im Südwestfunk, den es damals noch gab, eingeladen. Und nach der Aufnahme ging es ihm offenbar so schlecht, dass er in die Klinik eingeliefert worden ist, wo er dann während der Operation ins Koma fiel und nicht mehr erwacht und ein paar Tage später gestorben ist. Geboren am 6. Mai 1921 in Wien und gestorben am 22. November 1988 in Baden-Baden. Viel zu jung. Jetzt sind wir, zumindest Murphy, du und ich, sind schon älter, als Erich jemals war. Vielleicht zum Abschied noch 1, 2, 3 Gedichte. Ich mache den Anfang gerade, weil ich vom Tod dann gesprochen habe. Traum heißt das Gedicht. In der Nacht kam der Tod zu mir. Ich sagte, noch nicht. Er fragte, warum noch nicht? Ich wusste nichts zu erwidern. Er schüttelte den Kopf und ging langsam zurück in den Schatten. Warum noch nicht, Geliebte, weißt du keine Antwort?
Ich habe noch eins, was noch drüber rausgeht sozusagen und was vielleicht auch nochmal das zusammenfasst, warum er uns bis heute so berühren kann. Das ist auch aus den Liebesgedichten, obwohl es auf den ersten Blick gar nicht als solches erkennbar ist. Aber er sagt selber dazu, alle seine Gedichte in diesem Buch sind ja Liebesgedichte, auch das Ungewiss. Aus dem Leben bin ich in die Gedichte gegangen. Aus den Gedichten bin ich ins Leben gegangen. Welcher Weg wird am Ende besser gewesen sein?
Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Diskussion und Lesung über Erich Fried und mit seinen Gedichten. Es diskutierten und lasen Kerstin Bachtler, SWR-Redakteurin und Lyrikperformerin, der Buchhändler und Literaturorganisator Murphy Burkhardt. Mein Name ist Theo Schneider.